Guten Morgen. In einer Zeitung stand wohl vor einigen Jahren mal folgender Satz: Früher starben die Menschen im Krankenhaus mit dem Blick auf ein Kreuz an der Wand. Heute haben sie das Wort Siemens vor Augen. Und die Aussage dahinter ist, denke ich, klar. Die letzten Stunden, die Menschen vor ihrem Tod im Krankenhaus verbringen, die verbringen sie umgeben von medizinischen und intensivmedizinischen Apparaten. Und sicherlich helfen diese Apparate, Menschenleben zu retten. Aber diese Rettung ist nur kurzfristig. Vielleicht bekommt man ein paar Jahre geschenkt, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, aber den Tod besiegen können diese Apparate nicht. Den Tod besiegen, das kann nur ein einziger, Jesus Christus. Der Herr ist auferstanden. Ja, und das ist wirklich wahr. Und in der Predigt heute, da möchte ich mit euch zusammen einen kurzen Abschnitt aus dem Römerbrief genauer anschauen, und zwar aus Römer 1, die Verse 16 und 17. Ich lese diesen kurzen Abschnitt diesmal aus der Schlachterübersetzung, weil sie ihn ja da irgendwie griffiger formuliert. Also Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Predigt hat eine schlichte Überschrift, die Überschrift heißt einfach nur Rettung. Und zwei Punkte möchten wir genauer anschauen. Der erste Punkt heißt: Rettung ist nötig. Und der zweite heißt: Rettung ist möglich. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich noch einmal kurz beten. Wir können uns zum Gebet verneigen. Herr Jesus, danke dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Danke, Herr, dass du, der völlig Sündlose, alle Schuld dieser Welt getragen hast und ja, unter dieser Schuld gestorben bist. Aber danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass wir einen lebendigen Herrn haben, mit dem wir heute Morgen reden können und wegen dem wir heute Morgen hier sind. Danke, dass wir dein Wort haben und daraus lesen können. Und ich bitte dich, hilf mir, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Erster Punkt: Rettung ist nötig. Wir haben gelesen in Römer 1, Vers 16: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und wenn hier von Errettung die Rede ist, dann setzt das automatisch eine Gefahr voraus, vor der ich errettet werden muss. Ist logisch, ich kann nur dann wirklich gerettet werden, wenn ich in Gefahr bin. Ein Feuerwehrmann wird dann als Held gefeiert, wenn er eine Person aus einem brennenden Haus rettet. Wenn er aber in ein Haus reinstürmt, das nicht brennt, und von dem auch sonst keine Gefahr ausgeht, und er schlägt eine Wohnungstür ein und zieht einen Menschen auf die Straße, wird er nicht als Retter gefeiert, sondern er bekommt wahrscheinlich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Also die Notwendigkeit der Rettung setzt also eine Gefahr voraus oder eine Notlage. Und jetzt sind wir, Gott sei Dank, nicht in einem brennenden Haus gerade, aber wir Menschen schweben trotzdem in der Gefahr. So hat man es in der Bibel gelesen. dass wir Rettung nötig haben. Aber die Frage ist, vor was müssen denn wir Menschen gerettet werden? Und die Antwort gibt auch der Römerbrief, nur einen Vers hinter den Versen, die wir schon gelesen haben, Römer 1, Vers 18. Dort heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 36 heißt es, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und das ist der tiefste Grund, warum die Menschheit, warum jeder einzelne Mensch Rettung braucht. Weil der Zorn Gottes wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Und oft wird in christlichen Veranstaltungen mit Sätzen eingeladen wie Gott möchte, dass unser Leben gelingt oder Jesus Christus ist die Antwort auf deine tiefsten Sehnsüchte. Solchen Sätzen wird für den christlichen Glauben geworben. Und diese Sätze sind wahr. Es stimmt. Gott möchte wirklich, dass unser Leben gelingt. Und Jesus Christus ist wirklich der Einzige, der unsere tiefsten Sehnsüchte stillen kann. Aber das größte Problem, das wir als Menschen haben, ist nicht, dass in unserem Leben nicht immer alles ganz rund läuft oder dass ich in mir eine Sehnsucht spüre, die ich nicht stillen kann, auch wenn ich noch so viel konsumiere, mich in noch so viele Beziehungen stürze oder mich noch so sehr selbst verwirkliche, sondern das größte Problem, das wir als Menschen haben, ist, dass wir mit unserem Verhalten, mit unserer Lebensweise, mit unserem gesamten Wesen den Zorn Gottes auf uns ziehen. Und kleiner ist das Problem der Menschheit nicht. Wir häufen durch unser Verhalten Schuld und Sünde auf und durch diese Schuld und Sünde machen wir uns Gott zum Feind. In Jakobus 4 warnt Jakobus ganz eindrücklich davor und er schreibt, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und mit Welt ist hier nicht die Erde als solche gemeint, als der Planet, der um die Sonne kreist, sondern mit Welt ist hier die gottlose Gesellschaft gemeint, die Menschheit ohne Gott. Und wer dort dazugehört, der macht sich Gott zum Feind. Und wer sich Gott zum Feind macht, den wird eines Tages der Zorn Gottes treffen. Die Bibel ist voll von warnenden Beispielen. Ich möchte hier nur eines vorlesen aus Offenbarung 6, ab Vers 12. Dort wird ja die letzte Zeit dieser Erde beschrieben mit recht drastischen Worten. Offenbarung 6, ab Vers 12. Da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Die Angst der Menschen vor dem Zorn Gottes wird in der letzten Zeit so groß sein, dass sie sich lieber von Felsblöcken erschlagen lassen würden, als die Gegenwart Gottes auszuhalten. Und vor diesem Hintergrund wird, denke ich, sehr deutlich, weshalb in unserer Bibelstelle hier in Römer 1 von Errettung die Rede ist. Weil wir dringend Rettung brauchen, weil wir hoffnungslos verloren sind und uns selbst nicht retten können. Wir können vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Aber der Menschheit bereiten diese Aussagen der Heiligen Schrift normalerweise keine schlaflosen Nächte. Wir sind eher in Angst vor der atomaren Aufrüstung von Russland und Nordkorea. Und dabei sind die schlimmsten Interkontinentalraketen Russlands nur Knallerbsen im Vergleich zu der Wucht des Zornes Gottes über die Gottlosigkeit der Menschheit. Und jetzt sagen vielleicht manche, ja, so dramatisch kann es schon nicht werden. Ich bin doch ein guter Mensch. Gottes Urteil über die Menschen sieht anders aus. Er urteilt knapp und für uns sehr ernüchternd in Römer 3, Vers 12. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und das ist das Urteil Gottes über die Menschheit. Alle abgewichen, allesamt verdorben. Und damit stehen alle unter dem gerechten Zorn des heiligen Gottes. Jesus wurde einmal gefragt, was denn das wichtigste Gebot überhaupt sei. Und er gab folgende Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer von uns kann sagen, dass er nur diese beiden Gebote immer eingehalten hätte? Ich nicht. Erst gestern habe ich wieder gemerkt, wie wenig Liebe doch in mir steckt. Ich war auf dem Weg von Oderberg nach Traunreuth mit dem Auto, wurde auf der Strecke überholt, und zwar recht knapp, sodass es fast zum Unfall kam. Und da ist mir richtig der Zorn hochgekocht. Ich wäre dem Kerl am liebsten hinterhergefahren, hätte ihn aus dem Auto rausgezerrt und ihn verprügelt. Da war keine Spur von Nächstenliebe da, wirklich keine Spur. Habe mich da nochmal zusammengerissen und bin abgebogen und bin ihm nicht hinterhergefahren. Aber wie oft bleibt es nicht bloß bei den Gedanken, sondern wie oft lassen wir unseren lieblosen Gedanken lieblose Worte folgen oder auch lieblose Taten? Wie oft lieben wir uns selbst mehr als unseren Nächsten? Wie oft sind uns andere Dinge viel wichtiger als Gott? Schon allein an diesen beiden Geboten wird mehr als deutlich, dass jeder Mensch schuldig ist vor Gott. Und weil jeder Mensch schuldig ist vor Gott, steht auch jeder Mensch grundsätzlich unter dem Zorn Gottes. Und Gott ist kein alter Opa, wie er manchmal dargestellt wird, vor dem man keinen Respekt haben müsste, sondern laut dem Hebräerbrief ist er ein verzehrendes Feuer. Und dort heißt es auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir haben Rettung also bitter nötig. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Rettung ist möglich. Ich lese nochmal den Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus, der ja den Römerbrief im Auftrag Gottes geschrieben hat, ihm war sehr wohl bewusst, wie es um die Menschheit steht. Er wusste um die Verdorbenheit der Menschen und er wusste um den Zorn Gottes über das ganze gottlose Treiben. Und vor diesem Hintergrund sagt er: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und wenn du Christ bist, wenn du die rettende Botschaft des Evangeliums angenommen hast, dann frage ich dich: Schämst du dich dafür, diese Botschaft weiterzusagen? Und wenn deine Antwort darauf ja sein sollte, dann lass dir sagen, dass es dafür keinen Grund gibt. Es gibt keinen Grund, sich für das Evangelium zu schämen. Schämt sich der Feuerwehrmann dafür, wenn er ein brennendes Haus stürmt und eine Person daraus rettet? Ich denke nicht. Schämt sich die Mannschaft des Seenotrettungskreuzers dafür, dass sie Schiffbrüchige aus der eiskalten Nordsee fischt? Ich denke nicht. Warum sollten wir uns als Christen dann dafür schämen, dass wir Menschen davor bewahren wollen, als Feinde Gottes in die Ewigkeit zu gehen? Dafür gibt es keinen Grund. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Es ist nicht nur eine bloße Theologie, nicht nur eine Lehre über Gott, sondern es ist Gottes Kraft. Und diese Kraft Gottes ist genauso real wie der Zorn Gottes. Als Menschen müssen wir uns entscheiden, unter welchem Vorzeichen wir unser Leben leben wollen. Wollen wir ein Leben unter dem Zorn Gottes leben? Wollen wir Gott für alle Ewigkeit zum Feind haben und damit die Ewigkeiten der Gottesferne in der Hölle verbringen? Oder wollen wir ein Leben in der Kraft des Evangeliums leben und damit zu Gottes geliebten Kindern werden? Was dann auch bedeutet, dass wir die Ewigkeit in der Gottesnähe, also in der Herrlichkeit im Himmel verbringen werden. Zorn oder Evangelium? Wir müssen uns entscheiden. Und Evangelium, was bedeutet das überhaupt? Das Wort kommt aus dem Griechischen und es bedeutet die gute Nachricht oder die frohe Botschaft. Und die gute Nachricht ist, dass Gott aus Liebe zu den Menschen einen Ausweg aus unserer hoffnungslosen Situation geschaffen hat. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und blieb doch gleichzeitig ganz Gott. Jesus Christus lebte auf dieser Welt und führte ein völlig sündloses Leben. Er erfüllte alle Gebote Gottes und übertrat kein einziges davon. Er hat nie etwas Falsches getan, gesagt oder auch nur gedacht. Aber durch eine Intrige der religiösen Oberschicht wurde er zum Tod am Kreuz verurteilt. Und dort am Kreuz von Golgatha trug Christus die Sündenschuld der Menschen. Dort am Kreuz wurde aus ihm, dem absolut Gerechten, die personifizierte Sünde. So kann man es in 2. Korinther 5, Vers 21 nachlesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Christus wurde zur Sünde gemacht. Und einer der letzten Sätze, die unser Herr Jesus Christus am Kreuz sagte, war: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, an dieser Gottverlassenheit, da wird der Zorn Gottes sichtbar und greifbar. Gottes Zorn auf die Sünde, seine Abscheu vor der Sünde, führte zu einer Uneinheit innerhalb der Dreieinigkeit. Etwas, das ich nicht verstehen kann, das man nicht wirklich in Worte fassen kann. Aber Christus erlebte dort am Kreuz den Zorn Gottes auf die Sünde und dieser Zorn zeigte sich in der Gottverlassenheit. Christus erlebte dort am Kreuz die Gottesferne, also die Hölle. Und mit der Last der Sünden der Menschheit auf sich starb Jesus. Aber 3 Tage später ist er auferstanden und als Auferstandener seinen Jüngern und vielen anderen Menschen begegnet. Seine Auferstehung beweist uns, dass er stärker ist als die Sünde. Die Sünde und der Tod konnten ihn nicht im Grab halten. Jesus Christus hat das getan, was alle medizinischen Apparate nicht tun können. Er hat den Tod besiegt. Und das ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium. Und dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Jeder, der diese frohe Botschaft glaubt, wird gerettet. Allerdings hat der biblische Glaube auch immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und es ist keine bloße verstandesmäßige Sache, kein bloßes verstandesmäßiges Fürwahrhalten. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Bus. Wenn ich mit dem Bus von Traunreuth nach Traunstein fahren möchte, dann kann ich an die Bushaltestelle gehen und fest daran glauben, dass der Bus von Traunreuth nach Traunstein fährt. Aber dieser Glaube allein wird mich nicht nach Traunstein bringen. Der Glaube muss sich in dem Vertrauen äußern, dass ich den einen Schritt tue und in den Bus einsteige. Diesem Beispiel ist es völlig verständlich und bei Christus ist es genauso. Ich muss den einen Schritt des Vertrauens wagen und mein ganzes Leben bewusst in die Hände von Jesus legen. Und wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann sprechen Sie mich nach dem Gottesdienst gerne an. Ich werde nachher noch einige Zeit hier vorne vor der Kanzel sein und kann Ihnen gerne erklären, wie Sie in den Bus des Glaubens einsteigen können. Sie können aber auch mit jedem anderen Christen darüber reden. Aber schieben Sie diesen Schritt nicht auf die lange Bank. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Rettung haben alle Menschen nötig, weil alle Menschen unter dem gerechten Zorn des heiligen Gottes stehen. Aber Rettung ist auch für alle Menschen möglich, die ihr Vertrauen ganz auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus setzen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.